Danke vielmals. Bevor wir uns mit Ostern beschäftigen, bevor wir uns damit beschäftigen, ob wir Gott näher kommen wollen, müssen wir die Frage stellen, wie kann Gott das zulassen? Ostern bedeutet, dass Jesus gestorben ist. Der Unschuldige wurde besiegt von den Stärkeren und wurde ermordet. Es gibt Kriege, die Unschuldige treffen, auch in unseren Zeiten, mehr denn je. Es gibt Hungersnöte, es gibt Naturkatastrophen. Der Starke setzt sich durch. Die, die es gut meinen, werden hintergangen, ausgenützt und letztlich ausgeschaltet. Wo ist Gott? Wie kann Gott das zulassen? Diese Frage beschäftigt uns, wenn wir an Gott glauben. Es ist aber eine Menschheitsfrage. Es ist eine Frage, die wohl alle Menschen beschäftigt. Ihr habt da ein Zitat, was wir uns jetzt anschauen werden. Es kommt von Lactantius, einem Kirchenvater, einem Philosophen und Theologen der frühen Kirche, der um das Jahr 300 gelebt und gewirkt hat. Und er sagt, entweder will Gott das Böse beseitigen und kann es nicht, dann ist Gott schwach. Was aber auf Gott nicht zutrifft. Wir wissen, dass Gott ja nicht schwach ist. Zweite Möglichkeit, Gott kann das Böse beseitigen und will es nicht. Dann ist Gott selbst böse, was ihm aber fremd ist. Gott ist ja nicht böse. Oder Gott will es nicht und kann es nicht. Dann ist er schwach und böse zugleich, aber dann ist es klarerweise nicht mehr Gott. Gott ist ja per Definition gut und stark. Letzte Möglichkeit. Er will es und kann es, was eben dann alleine sich für Gott ziemt. Woher kommt dann aber das Übel? Woher kommt dann das Böse auf der Welt? Und warum nimmt Gott es nicht hinweg? Ich habe angedeutet, das ist eine Frage der Menschheit. Wir können die Frage ernst nehmen, wenn wir davon ausgehen, dass es Gott gibt. Wenn wir eine Beziehung mit Gott pflegen, dann schmerzt uns diese Frage ja, wenn wir sehen, Gott greift nicht ein, wenn er aber eingreifen könnte und sollte, wenn wir uns das erwarten. Es betrifft aber besonders auch die Leute, die nicht an Gott glauben, beziehungsweise die von einem Gott gehört haben und dann sagen, dieser Gott, den will ich nicht. Georg Büchner, der Literat und Denker, hat gesagt, man kann das Böse leugnen, aber nicht den Schmerz. Nur der Verstand kann Gott beweisen, das Gefühl aber empört sich dagegen. Warum leide ich? Das ist der Fels des Atheismus, das leiseste Zucken des Schmerzes. Und rege es sich nur in einem Atom, macht einen Riss in der Schöpfung von oben bis unten. Die Schöpfung ist gestört, ist zerrissen, weil es den Schmerz gibt und den können wir nicht leugnen. Den wollen wir auch nicht leugnen, wenn wir ehrlich sind. Der Fels des Atheismus, das ist das, worauf jeder Atheismus, jeder Zweifel an Gott, jede Kritik an Gott, jede Kritik an jedem Glauben ansetzt und aufbaut, dass es Leid und dass es Schmerz gibt auf dieser Welt. Georg Büchner sagt an anderer Stelle ein schönes Zitat. Er sagt, es ist keine Kunst, ein ehrlicher Mann zu sein, wenn man täglich Suppe und Fleisch zu essen hat. Und in ein ähnliches Horn stößt François Villon, der Dichter, der sagt, jeder Mensch ist gut, wenn ihn warm ein Arm umschließt. Mit anderen Worten, wenn die Kälte uns ins Gesicht bläst, der Mangel an Gutem, die Erfahrung von Übel, von Bösem, von Schmerz und Leid, dann ist es einfach und verständlich, nicht gut zu sein, an Gott zu zweifeln. Das ist die Ausgangslage. Und ich sage es vorweg, das ist das Problem, das sich uns stellt. Aber es gibt auch eine Lösung. Auf die Lösung komme ich in der Folge ein, gehe ich in der Folge ein und danach werden wir uns auch anschauen, was das für uns praktisch bedeutet. Aber warum das Problem überhaupt beim Namen nennen? Naja, wir wollen ja zuhören, wir wollen die Menschen verstehen. Wir wollen den Menschen die Antwort erklären auf die Frage, die sie haben. Wenn Jesus die Antwort ist, müssen wir ja wissen, was die Frage ist, nicht? Wenn wir wissen wollen, was es bedeutet, dass Jesus zu Ostern uns etwas Gutes getan hat oder Gott durch Jesus, dann müssen wir auch den Schmerz noch einmal nachspüren. Das betrifft die anderen Menschen, die Kommunikation von uns zu suchenden Menschen. Es betrifft aber auch uns selbst, denn wer von uns hat denn nicht schon einmal eine Herausforderung erlebt, im Sinne von, es gibt eine offene Wunde in uns. Ich habe Fragen, die aber nie beantwortet wurden. Mir ist Unrecht zugefügt worden, ich habe keine Antwort bekommen. Es hätte anders sein können und sollen, aber es war dann nicht so. Ich wurde schlecht behandelt und Gott schweigt. Und diese Frage haben wir vielleicht auch irgendwo in uns drinnen. Na, höchste Zeit, dass wir diese Frage ans Licht bringen und dann schon eine Antwort auch suchen. Denn wie gesagt, ich sage es gleich vorweg, die Antwort gibt's. Und die schauen wir uns in der Folge an. Diese Frage, wenn es einen Gott gibt, woher dann das Böse, stellen viele Menschen immer wieder im Laufe der Jahrhunderte, Jahrtausende bis heute. Boetius, ein römischer Philosoph, Denker und dann auch gläubiger Mensch, der hat sich dann bekehrt, der hat diese Frage gestellt, der hat gesagt, wenn es einen Gott gibt, woher dann das Böse? Er redet aber weiter, er sagt weiter, woher aber das Gute, wenn es keinen Gott gibt? Mit anderen Worten, ich erfahre ja auch und vielleicht sogar vor allem Gutes. Ja, woher kommt denn das? Das müsste ja auch nicht sein. Das ist ja ein Geschenk. Manche sprechen dann von Gnade. Etwas Gutes, was mir widerfährt, das ich aber selber nicht verdient habe, wenn ich ehrlich bin. Gott kann das Böse beseitigen und er will es auch. Das ist die Antwort, die letztendlich auch Lactantius gefunden hat, den wir uns am Anfang ja angeschaut haben, dieses längere Zitat. Er ist ja davon ausgegangen und der hatte diese Frage gestellt und auch diese Schritte da ist er gegangen mit dem Bewusstsein, dass Gott die Antwort bringt und auch mit seinem Vertrauen als Mensch, der das auch lebt. Gott kann das Böse besiegen und er will es auch, aber es gibt ja das Böse. Wir sehen es ja, wir nehmen es wahr, wir erleben es vielleicht sogar täglich um uns herum. Vielleicht auch in uns drinnen. Das Böse ist allgegenwärtig, könnte man meinen. Um die Lösung zu finden, um uns der Lösung anzunähern, schauen wir mal ganz tief zurück in die Vergangenheit. Schauen wir mal nach, wie die Menschheit so entstanden ist und was eigentlich das Ziel der Menschheit war. Und da haben wir eine Bibelstelle, im 1. Mose, Kapitel 1, und da werde ich jetzt vorlesen mit euch. Gott sprach, nicht, das ist ja bekannt, lasst uns Menschen machen als unser Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch, füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Das war der Auftrag an die Menschen am Anfang. Da gibt es noch kein Übel, kein Böses. Da war eigentlich alles so, wie es sein soll. Gott war in enger Beziehung mit den Menschen, er ist mit den Menschen gewesen mit dem Mann, mit Adam, durch den Garten gewandelt und die Menschen haben einen Auftrag gehabt, auch einen Sinn im Leben. Der Auftrag war, die Welt zu verwalten. Manche haben da ein Problem mit dem Wort sich untertan machen, da glauben sie, das ist dann Umweltzerstörung oder so, ist es aber nicht. Es ist vielmehr Verantwortung übernehmen und verwalten, nicht? Also die Welt verwalten, das Gute tun, letztendlich auch Verantwortung zu übernehmen. Das ist ja die Aufgabe der Menschen, Verantwortung zu übernehmen. Denn wer soll denn das sonst machen, wenn nicht der Mensch? Also die Tiere nicht, nicht so. So, dann habe ich eine weitere Bibelstelle, auch wieder vom Anfang, und zwar Kapitel 2 vom 1. Mose. Und der Herr, Gott, nahm den Menschen, setzte ihn in den Garten Eden, um ihn zu bebauen und zu bewahren. Und der Herr, Gott, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen davon darfst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Das ist der Moment, wo das Böse in die Welt kommt. Da hat der Mensch ein Gebot, das er bricht. Eine Grenze, die er überschreitet. Er darf alles machen, nur diese eine Frucht nicht essen. Warum? Eigentlich unfair. Warum will Gott uns diese Frucht vorenthalten? Ist nicht vielleicht das genau die Frucht, die den besten Geschmack hat? Ist vielleicht nicht das die Frucht, die uns ja dann die Erkenntnis schenkt von Gutem und Bösem? Warum ist Gott da ein Spielverderber scheinbar und lasst uns nicht diese eine Frucht essen? Darauf könnte man mehrere Antworten bringen. Ich muss dazu sagen, ich sage heute nicht alle Antworten, nur einen Teil davon, weil es ja doch ein Riesenthema ist, ein Menschheitsthema, nicht? Das muss man ganz offen sagen. Aber in dem Fall verstehen wir, der Mensch darf alles machen. Er hat alle Freiheit, alle Möglichkeit, auch die Verantwortung. Aber eine einzige Sache darf er nicht. Vielleicht ist diese Frucht ja gar nicht so gut. Vielleicht sind die anderen Früchte ohnehin genug. Und also sicher sind die auch genug. Und besser. Das ist die eine Antwort. Die andere Antwort ist aber die, wenn es diesen Baum nicht gegeben hätte mit diesen Früchten, dann wären die Menschen ja gezwungen gewesen, Gott zu dienen und zu gehorchen. Jetzt stellt euch eine Beziehung vor mit einem anderen Menschen und du bist gezwungen, diesen Menschen zu lieben. Also nicht freiwillig, du bist mit einem Menschen zusammen und du wirst einfach gezwungen, mit diesem Menschen zusammen zu sein und den zu lieben. Das ist nicht Liebe, oder? Das wäre Zwang. Also ja, das ist nicht das, was wir wollen. Gott hat also dem Menschen von Anfang an Freiheit gegeben. Das ist so, wie wenn wir uns vorstellen, den Garten mit einer Tür, wo man hinausgehen kann. Wenn dieser Garten diese Türe nicht gehabt hätte, naja, dann wäre der Mensch gezwungen gewesen zu bleiben. Jetzt ist es also die Freiheit des Menschen, Gott zu dienen, Gott zu ehren, Gott zu lieben, seine Gebote zu befolgen oder eben nicht. Wir können auch durch diese Tür hinausgehen, den Garten verlassen. Diese Tür, bildlich gesprochen, ist eben diese Frucht. Und noch einmal, wenn es diese Frucht nicht gegeben hätte, dann wären wir sehr eingeschränkt als Menschheit, nicht? Dann wären wir gezwungen. Dann würden wir sagen, wir lieben Gott, aber deshalb, weil es ja keine Alternative gibt. Wir kennen ja gar nichts anderes. Also es ist Freiheit, dass wir den Garten verlassen können. Ist es deshalb gut, den Garten zu verlassen? Nein. Aber es ist gut zu wissen, dass wenn ich im Garten bin, dass ich da freiwillig bin. So wie in einer Beziehung, in einer Ehe, ist es ja auch möglich, diese Ehe zu verlassen. Aber wenn man diese Ehe nicht verlässt, sondern zusammenbleibt, ist es ja deshalb schön, weil es ja freiwillig ist. Und ich kann auch wissen, dass meine Frau freiwillig bei mir ist, weil sie auch gehen könnte. Nicht? Und das ist bei Gott eben auch so. Gott gibt uns diese Möglichkeit zu gehen oder nicht. Also man könnte eigentlich diese Frage so beantworten, warum gibt es das Leid auf der Welt, das Übel, das Böse? Weil der Mensch aussuchen kann, so oder so. Der Mensch hat immer zwei Möglichkeiten. In der Bibel kommt es immer wieder vor, du hast diesen oder jenen Weg, wähle. Segen oder Fluch, Gutes oder Schlechtes. Du kannst dich immer entscheiden, so oder so. Das war schon damals im Garten Eden so, das war später so, das ist heute auch noch so. Also wir können immer aussuchen und auswählen. Das ist unsere Freiheit und letztendlich auch unsere Würde als Menschen, dass wir nicht gezwungen sind, Gott zu lieben, dass wir nicht gezwungen sind, Gott zu gehorchen, sondern dass wir aus Freiheit heraus ihm vertrauen können oder nicht. Wir sehen da einen anderen Bibelvers, der das noch einmal schön darstellt und die menschliche Natur etwas offenbart, und zwar im 2. Mose. Da spricht dann Gott mit den Menschen und die Menschen fühlen sich durchschaut, weil Gott so heilig ist, so schön, so mächtig. Und was sagen die Menschen zu Mose? Rede nur du mit uns, wir wollen auf dich hören. Gott selbst aber soll nicht mehr zu uns sprechen, sonst sterben wir noch. Ja, sind wir nicht auch manchmal so, dass wir sagen, wir hören gerne jemanden, der uns von Gott erzählt, aber ich selber möchte jetzt nicht in seine Gegenwart kommen, weil das ist irgendwie unangenehm, der durchschaut mich, der kennt mich. Und gemütlicher ist es vielleicht, von anderen zu hören. Aber es geht ja ums Thema Verantwortung auch, nicht? Freiheit, Verantwortung, die habe ich dann, wenn ich selber in Gottes Gegenwart komme. Also so schließt sich der Kreis. Der Mensch hat die Möglichkeit, von Gott wegzugehen oder auch zu Gott hinzukommen. Wir wissen, dass wenn wir in Gottes Gegenwart kommen, dass wir gesegnet werden. Da gibt es viele Erfahrungsberichte und viele Beispiele auch. Es gibt aber auch das Gegenteil, das wir ja kennen. Ich habe das vorher angedeutet mit den ganzen Kriegen, Naturkatastrophen, mit den Problemen. Und die hat auch schon Jeremia erkannt. Er hat eine spannende Frage gestellt zu dem Thema. Und über die bin ich gestolpert, erst ganz kurz, bevor ich die Predigt dann abgeschlossen habe. Und zwar stellt Jeremia diese Frage. Warum ist es so weit gekommen? Warum wird das Land verbrannt und verwüstet, sodass kein Mensch mehr hindurchzieht? Gibt es einen Weisen, der das erklären kann, einen Propheten, dem der Herr es offenbart hat und der es uns sagen kann? Mit anderen Worten, warum geht's uns so schlecht? Wer weiß denn das? Wer kann uns da einen Tipp geben? Wer kann uns Orientierung schenken, warum es uns so schlecht geht? Verwüstet und verbrannt ist das Land, nicht? Klimakatastrophe, da haben wir sehr aktuell. Ja, warum ist es so weit gekommen? Und dann kommt die Antwort. Der Herr selbst gibt die Antwort in Vers 12. Sie halten sich nicht an meine Weisungen, sie hören nicht auf das, was ich sage. Vielmehr tun sie, was ihr böses und eigensinniges Herz ihnen eingibt. Also die Menschen machen etwas, was nicht richtig ist. Und das Resultat ist, dass sie scheitern, dass es nicht funktioniert. Nicht? Also Gott selber sagt, wenn die Welt zugrunde geht, dann bin nicht ich schuld, sondern wem hat er den Auftrag gegeben, die Welt zu verwalten, sich untertan zu machen, Verantwortung zu übernehmen? Uns Menschen. Macht uns aber auch nicht gerade glücklich, weil das eine sehr schwere Last der Verantwortung ist. Freiheit, okay, das wollen wir. Das haben wir jetzt schon verstanden, das ist uns zugesprochen. Damit einher geht aber die Verantwortung. Dieser Druck, diese Last, diese schwere Aufgabe, verantwortlich zu sein und dazu beizutragen, dass es der Welt gut geht oder wieder besser geht. Das ist unsere Aufgabe. Wir selber kommen an unsere Grenzen, weil wir ja merken, nicht von Anfang an tendiert der Mensch dazu, den leichteren Weg zu wählen, die Schuld auf andere zu schieben. Nicht ich habe die Frucht genommen, sondern die Frau, die du mir gegeben hast. Nicht, das kennen wir, das ist ja dann die Reaktion auf diese Erfahrung im Garten Eden, wo da niemand verantwortlich sein will. Also das ist uns ja bekannt. Wie also umgehen mit dieser Last der Verantwortung, mit dieser schweren, mit diesem Druck? Gott, der die Aufgabe gibt, der gibt uns nicht nur auch das Werkzeug dazu und die Freiheit, sondern er macht das auch gewissermaßen selber, und das ist das Schöne. Ich habe ja vorher schon das Wort Gnade erwähnt. Gnade ist ein Geschenk, das uns zukommt, wofür wir nichts können. Das ist ein Geschenk aus Liebe. Gott ist Liebe, Gott ist gut Und Gott ist stark genug einzugreifen, selber zu wirken. Aber er will uns nicht zwingen. Er wartet, dass wir die Hand ausstrecken und sagen, Gott, hier bin ich. Ich möchte deinen Willen tun. Schauen wir uns einmal eine Bibelstelle an, die das sehr deutlich macht. Johannes 3,16, das ist ja bekannt, aber auch in dem Zusammenhang macht das jetzt Sinn. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der in ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott liebt die Menschen und deshalb gibt er seinen Sohn. Lesen wir weiter. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet wird. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des einzigen Sohnes Gottes. Vielleicht ganz kurz zur Erklärung. Wer nicht an ihn glaubt, der ist schon gerichtet. Das klingt ja auch brutal. Aber das ist ja das, was wir erleben. Das ist ja das, was wir sehen, wenn wir die Nachrichten einschalten, wenn wir durch die Straßen spazieren, dann sehen wir Leid, Elend, Hoffnungslosigkeit, Trauer, Zerstörung. Das passiert ja schon. Da braucht man ja nicht leugnen, dass es keine Hölle gäbe, wenn sie sozusagen bildlich, ja, wenn sie einfach da ist und sichtbar ist. Aber die Lösung ist auch da und die erleben wir genauso. Nämlich dieses Geschenk der Gnade Gottes. Ich habe jetzt ein paar Bibelstellen noch mit, um das ganze Bild zu Grund zu legen, und werden wir weiterlesen, und zwar jetzt mit Kolosser 1. Da wird das noch einmal unterstrichen, weil Christus in seinem menschlichen Leib den Tod auf sich nahm, hat Gott jetzt mit euch Frieden gemacht. Als sein heiliges Volk steht ihr jetzt rein und fehlerlos vor ihm da. Nicht? Das macht dann noch einmal mehr Sinn, wenn wir kommen aus dieser Erfahrung, aus dieser Beobachtung des Elends, des Leids, des Bösen, der Hoffnungslosigkeit und der Zerstörung. Dann liest man das umso froher und dankbarer, wenn es dann darum geht, dass wir rein und fehlerlos sind und dass Gott uns Frieden schenkt mit sich selber. Es geht noch einmal eine Ebene weiter, noch einmal intensiver, wenn wir den Römer 5 uns anschauen. Da heißt es in dieser längeren Passage, und die möchte ich eben genauer anschauen, unsere Hoffnung aber wird uns nicht enttäuschen. Denn, dass Gott uns liebt, ist uns unumstößlich gewiss. Seine Liebe ist ja in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat. Diese Liebe zeigt sich darin, dass Christus sein Leben für uns hingegeben hat. Zur rechten Zeit, als wir noch in der Gewalt der Sünde waren, ist er für uns gottlose Menschen gestorben. Nun wird sich kaum jemand finden, der für einen Gerechten stirbt. Allenfalls opfert sich jemand für einen Wohltäter. Wie sehr Gott uns liebt, beweist er uns damit, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Wenn wir aber jetzt bei Gott angenommen sind, weil Christus sein Leben für uns gab, dann werden wir durch ihn erst recht aus dem kommenden Strafgericht gerettet werden. Als wir Gott noch als Feinde gegenüberstanden, hat er uns durch den Tod seines Sohnes mit sich versöhnt. Dann werden wir als mit Gott Versöhnte nun erst recht durch das Leben seines Sohnes von dem Verderben gerettet werden. Darauf hoffen wir ja noch mehr, wir rühmen uns damit, dass wir Gott auf unserer Seite haben. Das verdanken wir Jesus Christus, unserem Herrn, der uns die Versöhnung mit Gott gebracht hat. Das ist eine sehr umfangreiche Stelle jetzt gewesen, wenn man es ja genauer angeschaut. Aber ein paar Dinge stechen ins Auge. Gott liebt uns. Das ist gewiss. Seine Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Die Liebe zeigt sich, weil er sein Leben gegeben hat für uns. Und zwar, als wir noch Sünder waren. Nicht, weil wir so gut waren. Und selbst wenn wir Wohltäter wären, dann könnten wir das auch nicht einfordern. Dann könnten wir nur hoffen, dass sich jemand für uns sozusagen opfert. Aber Christus hat sich hingegeben, als wir noch weit weg waren, als wir noch Sünder waren und nichts von ihm wissen wollten. Wir waren als Feinde, sind wir Gott gegenübergestanden. Aber er hat durch den Tod seines Sohnes uns mit ihm versöhnt. Und dann der letzte Vers, da heißt es, wir haben Gott auf unserer Seite. Wir haben jetzt sehr viel Information gehört. Und auch, denke ich mir, ist da schon die praktische Anwendung drinnen. Wenn wir Leid erfahren, dann ist das nicht etwas, was wir wegwischen sollen und müssen. Ganz im Gegenteil, wir können das beim Namen nennen und können verstehen, dass es das gibt und dass es dafür auch eine Antwort gibt, eine Lösung. Die Lösung kommt daher, dass Gott selber seinen Sohn gegeben hat, damit wir Frieden haben mit Gott, damit wir seine Freunde sind, damit wir ihn auf unserer Seite haben. Also Gott selber hat das gemacht. Das bedeutet, dass wir in uns das Gute erleben dürfen. Wenn wir jetzt in dem Raum oder auch wer das dann anschaut im Livestream oder wo auch immer, keinen Frieden in sich hat, dann liegt das vielleicht daran, dass wir noch unsere eigenen Wege gehen, dass wir da noch nicht erlaubt haben, dass die Liebe Gottes hineinkommt in dieses Dunkle, in diese Hoffnungslosigkeit. Die gute Nachricht ist, mehrere gute Nachrichten, aber der erste Schritt ist der, Gott versteht uns, wenn wir leiden. Er macht uns keine Vorwürfe. Er hat auch gelitten, wie wir dann uns zu Ostern noch einmal genauer anschauen werden. Jesus ist gestorben, gekreuzigt worden, ist auch auferstanden für uns, damit wir frei sind. Aber dass ich das noch einmal unterstreiche, Jesus hat auch gelitten. Er weiß, wie es uns geht. Er weiß, wie es ist, wenn wir selber in uns vielleicht ein schwarzes Loch haben, wenn wir in uns Depressionen haben, Schmerzen, aber auch Empörung, weil uns Unrecht zugefügt wurde, weil wir gebetet haben und keine Antwort gekommen ist, weil wir uns auch vielleicht identifiziert haben mit dieser Frage, wie kann es Leid, Elend und das Böse geben, wenn Gott doch gut und allmächtig ist? Wieso hilft er denn mir nicht? Ich habe selber eine interessante Antwort einmal von Gott bekommen. Ich war es nämlich gewöhnt, so als junger Christ, dass ich bete und Gott antwortet. Nicht? Das soll ja auch so sein, das ist ja normal. Und dann habe ich für eine Sache gebetet und keine Antwort bekommen. Und das war für mich ungewohnt, weil ich da ein bisschen erfolgsverwöhnt war. Dann habe ich gesagt, Gott, du musst doch eingreifen und warum hilfst du nicht? Ich war empört. Gott hat aber dann noch gewartet und damit habe ich gelernt, Gott ist ja kein Automat, dass man auf den Knopf drückt und der macht dann das, was ich sage. Also manchmal muss ich Geduld haben. Das ist das eine, was ich gelernt habe. Und das zweite, das ich gelernt habe, da habe ich ein bisschen länger gebraucht, aber das hilft mir heute noch. Das ist eine Basis, auf die ich aufbauen kann, auf der ich lebe. Dieses andere, was ich gelernt habe, war das. Gott will ja nicht immer helfen. Er will ja manchmal, dass ich selber meine Muskeln trainiere, dass ich selber Verantwortung übernehmen. Adam und Eva, die hätten ja sagen können im Garten Eden, sie lehnen sich zurück. Gott, mach du den Garten, kümmer du dich um die Welt. Nein, Gott hat gesagt, der Mensch muss arbeiten. Nicht schuften und leiden und ja, das nicht, aber arbeiten. Wir brauchen Arbeit im Sinne von Sinnfindung. Ja? Wenn man nur herumsitzt und Chips isst und Fernsehen schaut, dann hat man ja keinen Sinn im Leben. Also wir wollen ja Aufgaben haben. Und das habe ich dann gelernt, habe ich gedacht, okay, Gott zieht sich da zurück und wartet einmal ab. Er wendet sich aber nicht ab, er schaut nicht weg. Er hat mich beobachtet, vielleicht so wie ein liebender Vater und eine liebende Mutter, wenn das Kind gehen lernt. Nicht? Das ist ja so ein schönes Bild. Man könnte sagen, oh, das Kind wird umfallen, ich halte es gleich und stütze links und rechts. Und das Kind lernt zu gehen, immer nur, indem es sich festhält. Gute Eltern können zuschauen, wenn das Kind umfällt. Die sind nicht immer, wisst ihr, was ich meine? Ja, man muss manchmal eine gewisse Freiheit dem Kind zugestehen. Natürlich, mit einer gewissen Sicherheit, wenn ich sehe, das Kind spaziert da Richtung Stiege und die geht vielleicht steil runter, dann werde ich nicht abwarten und sagen, okay, das Kind muss die eigenen Erfahrungen machen und muss gehen lernen auf die harte Tour, weil dann wird es nicht lernen, sondern wird es höchstens traumatisiert und vielleicht nicht mehr gehen wollen oder können. Aber wenn ich als Vater und Mutter sehe, dass ein Kind gehen lernt und aufsteht und so herum und dann umfällt, dann ist das so ungefähr, wie ich das gesehen habe, wie Gott mich beobachtet, wo ich in dieser Situation bin und sage, Gott, hilf mir doch. Und Gott sagt, du schaffst das schon selber, mach einfach das und dann geht's eh. Und das segnet Gott aber auch wieder. Es ist ja nicht so, dass Gott dann das nicht segnet. Gute Eltern, die unterstützen ihr Kind ja dann, wenn die Kinder dann gehen. Und klatschen sie oder loben und so und zeigen dann vielleicht den einen oder anderen Trick, um noch besser gehen zu können. Das heißt, manchmal will Gott, dass wir diese Freiheit spüren, dass diese Freiheit auch bis zu einem gewissen Grad wehtut. Aber so wachsen wir. Warum ist das notwendig? Naja, wie ich vorher gesagt habe, irgendwer muss ja Verantwortung übernehmen. Die Tiere werden die Welt nicht mehr retten. Gott selber wird schon die Welt retten, aber er will unsere Hände dafür verwenden, unsere Füße, unser Hirn, unseren Mund. Er will uns, so wie wir sind, und er will, er sagt auch ja zu uns, so wie wir sind. Das passt ja gut. Ja, er nimmt uns so an, wie wir sind, aber er lässt uns dann eben wirken. Also, wir können zusammenfassen. Gott ist gut, Gott ist Liebe, er mag uns, er ist ganz für uns, bedingungslos liebt er uns, und zwar jeden Menschen. Zweitens, er kann eingreifen. Gott ist allmächtig, er kann das Böse, das Leid beseitigen von der Welt. Es gibt verschiedene Gründe, warum es das Böse noch gibt, aber das, was wir selber heute mitnehmen können und auch wirklich mitnehmen sollten, ist das, dass wir sagen, wir sehen das als unsere Aufgabe, uns einzubringen im Gebet, im Engagement, dass wir sagen, gut, wir sind bereit. Schauen wir die Bibelstelle an, jetzt wieder 1. Mose 28, erinnern wir uns. Seid fruchtbar und vermehrt euch, füllt die Erde, macht sie euch untertan, herrscht über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Und dann eben im zweiten Kapitel, der Herr, Gott nahm den Menschen, setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und zu bewahren. Wen hat er dort hingesetzt? Den Menschen. Ja, und der hat aber gewusst, der ist nicht perfekt. Im Gegenteil, er hat gewusst, er wird bald scheitern und wird immer wieder scheitern. Aber den hat er eingesetzt, um zu bebauen und zu bewahren. Wer soll es denn richten? Wir. Das ist die schöne Antwort. Wir sind beauftragt, wir sind befähigt, uns einzusetzen für eine bessere Welt. Wenn wir also sagen, warum gibt es das Böse auf dieser Welt? Warum gibt es Leid, Elend, Zerstörung, Hoffnungslosigkeit? Dann ist vielleicht eine der Antworten, du siehst das Problem, vielleicht bist du die Antwort. Wenn ich ein Problem sehe, könnte ich Hilfe rufen oder ich könnte selber anpacken. Manchmal muss man Hilfe rufen, manchmal kann man auch selber anpacken. Und das ist etwas, was wir heute mitnehmen können. Wohlwissend, dass Gott uns liebt, wohlwissend, dass Gott uns bestärkt, uns Kraft gibt. Seine Nähe ist es, die uns diese Sicherheit gibt. Genau, ich würde jetzt um eine musikalische Unterstützung bitten. Und noch einmal diesen Gedanken in Erinnerung rufen. Vielleicht auch in einem Gebet, was sehr interessant ist, wenn wir diese Eingangsfrage uns noch einmal anschauen. Ja, wenn es einen Gott gibt, wie kann er das zulassen? Aber wir spielen den Ball zurück und wir sagen im Gebet, lieber Gott, wir danken dir, dass es dich gibt. Wir danken dir, dass du nur gut bist und dass du allmächtig bist, dass du eingreifen kannst und dass du eingreifen willst. Und wir danken dir auch für die Freiheit, die du uns schenkst, damit wir selber beitragen können. Wir danken dir für die Verantwortung, die damit zusammenhängt. Wir danken dir und wir sagen ja, wir wollen für eine bessere Welt uns engagieren. Wir wollen dazu beitragen. Wir sagen aber auch, du bist der, der das machen kann. Wir sind ja nur deine Gefäße, wir sind ja fehlbar, wir scheitern immer wieder. Aber du hast das schon gewusst und darum laden wir dich ein jetzt, dass du uns befähigst und dass du uns unterstützt. Ich bitte dich auch, Herr, für alle, die in sich Leere finden, die in sich Anklage finden, die in sich vielleicht auch Zorn, vielleicht auch Hass empfinden, warum die Welt ungerecht ist, warum sie keine Verbesserung, keine Linderung erlebt haben. Ich bitte dich für diese Menschen, dass du ihnen Trost schenkst, Hoffnung schenkst, dass du ihnen zeigst, dass du da bist für sie, dass du sie liebst. Ich bitte dich, Herr, dass du sie erfüllst mit deiner Liebe, mit deinem Geist, mit deiner Kraft. Und ich bitte dich, Herr, dass du wirklich machst, dass die Menschen, die suchend sind, finden, dass sie bei dir finden, die Antwort, weil du einfach nur gut bist. Amen.